Aber es ist nicht nur so, dass der Staat das Finanzkapital schätzt. Das Finanzkapital schätzt auch den Staat als herausragenden Geschäftspartner. Und das ist, wenn man die Sache wie ein ökonomischer Sachverständiger betrachtet, zunächst ein wenig paradox. Denn der Staat betreibt doch gar kein Geschäft. Banken sind doch immer erpicht darauf, dass, wenn sie schon Geld verleihen, damit irgendetwas geschäftlich Nützliches angestellt wird, sodass sie auf Rückzahlung und Verzinsung vertrauen können. Der Staat betreibt kein Geschäft, gilt aber als besonders solide. Und warum? Weil er Macht über alle Geschäfte hat. Er selber betreibt keins, er stellt nichts her, verkauft nichts, verdient nichts, nichts, er verprasst nur. Er zehrt nur auf, bezahlt seine Beamten, Lehrer und sonst wen. Er zehrt nur auf, er schafft nichts. Aber er hat Macht über alle Geschäfte, die in der Gesellschaft laufen, über jeden Betrieb, über jeden Einkommensbezieher, dem er eine Einkommensteuer wegnimmt, sodass er durch seine Macht auf Erträge, die anderswo produziert werden, Zugriff hat. Das ist die Steuereinnahme. Das findet das Finanzkapital in erster Instanz, macht die besondere Solidität eines Staates aus. Und zum Zweiten, der Staat hat dieses Geschäft, dass er sich Geld bei Investoren leiht, so ausgestaltet, dass es noch einen viel weitergehenden Ertrag und Gewinn für das Finanzkapital produziert. Die leihen ihm nämlich nicht einfach nur ihr Geld weg, die Investoren. Dieses weggeliehene Geld, das die Deutsche Bank in Anleihen der Bundesrepublik oder Griechenland steckt, das ist nicht einfach weggegebenes Geld, sodass jetzt in ihrem Tresor oder im Buch ein Loch zurückbliebe. Die erwerben für dieses weggeliehene Geld ein Papier, ein staatliches Wertpapier, Staatsanleihe. Und es ist nicht einfach eine Quittung dafür, dass sie ihm Geld gegeben haben und sich daran erinnern am Jahresende, ich krieg doch noch was. Sondern dieses Wertpapier ist selber, wie der Name schon sagt, ein Wert, ein Papier. Das kann man nicht nur verkaufen, das kann man auch beleihen. Wenn man genügend Wertpapiere im Tresor hat, ist das für jede Bank die Sicherheit, mit der sie sich neuen Kredit verschafft. Die verdienen also doppelt. Die kassieren nicht nur für das Weggeliehene ihren Zins, sondern die empfangen für das weggegebene Geld ein Wertpapier, mit dem sie ihr eigenes Kreditgeschäft zum Wachsen bringen. Insofern kann man unter diese beiden Überlegungen jetzt den Summenstrich ziehen, dass Finanzkapital und Staat in einer sehr schönen Harmonie miteinander leben und wechselseitig voneinander profitieren. Das Finanzkapital verschafft dem Staat den Kredit, den er für seine Wachstumsimpulse und seine Herrschaftsinteressen haben will, und umgekehrt, der Staat bietet dem Finanzkapital eine solide Anlage und stattet es mit Betriebsmitteln aus, mit denen man Wachstum vergrößern kann im finanzkapitalistischen Bereich. Diese idyllische Gleichung, die ist jetzt in der Krise gebrochen. Heute sichtbar daran, dass Finanzkapitalisten immer weniger geneigt sind, Staaten noch Kredit zu geben. Und so manövrieren sie die rein in das, was man heute Überschuldung der Staaten nennt. Das, was in unseren Tagen Überschuldung der Staatshaushalte genannt wird, wird eigentlich von allen, die das Wort im Munde führen, so aufgefasst, dass hier ein Staat über seine Verhältnisse gelebt hat. Dass jedenfalls er es ist, der es an nötiger Sorgfalt und Zurückhaltung hat fehlen lassen. Dass eigentlich er der neue Übeltäter unserer Tage ist. Das Übeltäter könnte man ja noch überhören, aber den Freispruch, der für die finanzkapitalistische Investorengemeinde darin eingeschlossen ist, der ist nicht in Ordnung. Staaten können, was ihre Überschuldung angeht, so viel Wertpapiere anbieten, wie sie wollen. Taugen tut es überhaupt erst dann was. Und ein Geschäft wird es nur dadurch, dass sich eine deutsche Bank, ein englischer Hedgefonds oder sonst ein Großinvestor findet, der dieses Papier kauft. Sonst war es bloß ein Versuch eines Staates, einen Zettel loszuschlagen. Wirklich verkauft, zu einem Wertpapier gemacht, ist das Ding erst dann und nur dadurch, dass sich auf dem Markt ein Käufer findet, der sagt, das ist eine gute Ware, die will ich haben, an der lässt sich nämlich gut verdienen. Anders gesagt, das, was man die Überschuldung des Staates nennt, ist in Wirklichkeit und seiner Substanz nach die ungeheuer ausgedehnte Leistung des Finanzkapitals selber. Die haben diesen Wertpapierturm aufgehäuft. Die haben so viele Anleihen begierig gekauft und vermarktet, weiterverkauft, darauf Kredite gezogen, neue Anleihen mit den Krediten gekauft, weil sie diese Anlage so gut finden. Die sind der wirkliche Urheber dieses Wertpapierturms. Und dieser vom Finanzkapital aufgehäufte Turm an Wertpapieren, der gilt jetzt in den Augen der Investoren als zu viel, zu heikel. Ist das wirklich alles noch bedienbar? Insofern erschrickt das Finanzkapital die Bankenwelt, die Investoren. Es erschrickt vor seiner eigenen Leistung. Sie haben zu viel Staatspapiere aufgekauft, zum Geschäftsmittel gemacht, als dass sie jetzt noch der Auffassung sein könnten, dass sich die alle lohnen. Diese sogenannte Überschuldung, die sich jetzt in den Büchern von Staaten findet, deren Papiere ja so reißenden Absatz gefunden haben. Diese Überschuldung oder diese übergroße Anhäufung von Wertpapieren, die die Investoren gekauft und vermarktet haben, die haben nicht nur, aber den haben sie auch, eine Verbindung zu der Finanzkrise, die wir 2008 und in den folgenden Jahren erlebt haben. Ein Riesenhaufen dieser Schulden, es wird ja auch vorgerechnet, stammt aus Großunternehmungen des Staates. Von den 14 Billionen, die die Amerikaner an Schulden aufgehäuft haben, stammen meines Wissens 4 aus dem Irakkrieg, 2 oder 3 aus den Vorläuferkriegen. Da ist schon einiges gelaufen, aber in allen Staaten wird festgehalten, ein Riesenbestandteil dieser Schulden stammt aus Aktionen der Staatsgewalt, die darauf gerichtet waren, überhaupt die Bankenwelt, mit der sie da Kontrakte schließen, geschäftsfähig zu halten, die aus einer Krise herauszukaufen. Diese Krise, die vor 4 Jahren etwa losgegangen ist, die hat sich zugetragen, wenn ihr euch erinnert, im Bereich der Finanzwelt, der höheren Etagen. Von Derivaten war oft die Rede, von Papieren, deren Namen man bis dahin nicht kannte. ABS-Papiere, Asset-Backed Securities und Ähnliches. Und alles begann damit, dass in Amerika Hypotheken für Häuslebauer verbrieft wurden und als Wertpapiere weiterverkauft wurden. Und dann hörte man, es hapert wirklich oder angeblich mit Zinszahlungen für solche Hypothekenbriefe, auf die aber andere Banken, die diese Briefe gekauft haben, ihrerseits Papiere ausgegeben haben, ABS-Papiere, so hießen sie bei der IKB. Und als die Hypothekenbriefe in Frage gestellt waren, beargwöhnt wurden als sichere Quelle, stürzte der Wert von Papieren ab, die sich damit als Wertpapier glaubwürdig präsentieren konnten, dass die Hypotheken dahinter stehen. Und als diese Papiere abstürzten, kamen plötzlich Banken ins Taumeln, die sehr viele von diesen ABS-Papieren in ihrem eigenen Tresor haben, sodass sie große Bereinigungen in ihren Bilanzen vornehmen müssen, Entwertungen, weil diese Papiere nichts mehr wert sind. Darüber werden plötzlich die Emissionen von solchen Banken, die sie selbst rausgeben, kreditunwürdig. Wenn die Deutsche Bank große Abschreibungen bei ABS-Papieren vornehmen muss oder die Commerzbank, ja, was sind denn dann eigentlich noch die Wertpapiere der Commerzbank, ihre Schuldverschreibungen wert, die andere Banken gekauft haben? Und so setzt sich eine Kette fort, bei der man merkt, alle, die an diesem Markt der Wertpapiere investieren, in Wertpapiere eines Fonds, einer Bank, sind zugleich auch Emittenten von Papieren, sodass die Vermögen der einen die Schulden der anderen sind. Drastisch vorgeführt am Lehman-Krach. Wenn Wertpapiere, die Lehman herausgegeben hat, da stand drauf 6% Zinsen für jeden, der bei Lehman investiert. Wenn Lehman Ausfälle hat, weil Hypothekengeschäfte oder Immobilienblasen kaputt gehen, dann kann Lehman diese Papiere nicht mehr bedienen und den 6%igen Zins offerieren, sodass alle die, die das als Vermögen in ihrem Buch stehen haben, zugeben müssen, das ist gar kein Vermögen. Weil sich das als Schulden des anderen offenbart, für die er gar nicht gerade stehen kann. Die Vermögen der einen sind die Schulden der anderen in dieser Welt des Finanzkapitals und weil sie so investiert und emittiert haben, rund um den Globus. Die Deutsche Bank bei Lehman, Lehman bei der Hypo Real Estate und so fort. Deswegen ist diese Finanzkrise eben auch weltweit. Und nicht auf irgendeine Insel der Seligen beschränkt. Eine weltweite Finanzkrise, die so viel Entwertung bei Banken hervorgebracht hat, dass die Banken den Kreditfluss in die Wirtschaft einstellen, Geschäfte nicht mehr für lohnend erachten, ihr eigenes Vermögen angesichts der eingetretenen Entwertung retten wollen, sodass Millionen von Leuten rund um den Globus für den Wertfall von Bankpapieren mit Arbeitsplatz und Einkommen büßen. Die fliegen raus. Das war die große Finanzkrise, die das Finanzkapital selber mit einer Überakkumulation von Wertpapieren hervorgebracht hat, die der Staat wegen dieser jetzt von mir angerissenen Kettenreaktion, die alles wirtschaftliche Leben zum Stillstand bringen kann, und ja auch zu Teilen gebracht hat, unterbunden werden sollte. Von wegen die Selbstheilungskräfte des Marktes. Gar nichts hat sich davon selbst geheilt. Die Gewalt musste eintreten, um eine flächendeckende Entwertung in diesem Sektor des finanzkapitalistischen Investierens zu unterbinden. Wie macht er das? Der geht auf Banken zu, die HRE ist ein gutes Beispiel, diese Hypo Real Estate, schaut in deren Bücher und sagt, da stehen so viele Papiere drin, die sind ja eigentlich nichts wert. Bei der HRE waren das zum Beispiel Investitionen in Immobilien, die nichts wert waren, nicht vermietbar. Diese Papiere sind nichts wert, damit dem Institut nicht der Zahlungsausfall ins Haus steht. nimmt der Staat die schlechten Papiere dieser Institute, die wertlosen. Damit aber die Zahlungsunfähigkeit dieser Bank nicht andere Institute ruiniert, die von der HRE etwas zu bekommen haben, gibt er im Gegenzug Liquidität in solche Banken. Er nimmt die schlechten Papiere, die wertlosen oder bereits weitgehend entwerteten, aus den verschiedenen Fonds und Banken heraus und führt sie wohin? Wir alle haben das Wort gelernt, in Bad Banks, böse Banken. Die sitzen auf dem wertlosen Papier. Und gibt stattdessen im Gegenzug Kredit in die Institute, damit sie Zahlungsfähigkeit bleiben und nicht mit ihrer Zahlungsunfähigkeit andere Institute mit reinreißen. Das hat er gemacht. Was hat er also unter dem Strich gemacht? Der Staat hat mit dieser Art, Kredit in die Finanzwelt zu geben und ihre schlechten Papiere auf sich zu nehmen, ruinierten Kredit der Finanzwelt durch seinen Kredit ersetzt. Der Schlechte ist jetzt bei ihm, der wird bis heute verwaltet in solchen Bad Banks und Fonds. Und den Kredit hat er den Instituten gegeben, um sie vor dem Ruin zu bewahren. Dieser staatliche Eingriff, ihr merkt, der Bogen schließt sich jetzt. Dieser staatliche Eingriff in die Geschäftswelt der Finanzinvestoren, der sollte nach dem Willen des Staates unbedingt unter Respekt vor den Maßstäben dieser Finanzwelt selber ablaufen. Und so wird bis heute diskutiert. Soll heißen, der Staat wollte nicht einfach seine Hoheit dazu nutzen, Geld zu drucken und in die Wirtschaft zu werfen, sondern er wollte marktkonform Kreditmittel beschaffen, um die für die Rettung zu nutzen. Kreditmittel wollte er beschaffen. Er wollte sich Geld leihen. Und zwar bei der Branche, die er mit dem Geliehenen stützen will. Das klingt paradox und es bedarf auch einer Auflösung. Wie soll das denn gehen? Wie schafft es ein Staat, sich Geld bei denen zu leihen, die er mit dem Geliehenen stützen will? Das erklärt sich so. Einesteils findet man in der Bankenwelt jede Menge Institute, die auf sich entwertenden Wertpapieren sitzen. Deswegen weniger Einnahmen, weniger Liquidität haben. Also sind die bedürftig. Sie brauchen Liquidität, um den Zahlungsverkehr fortzuführen. Andererseits, die Institute, die noch Liquidität haben, leihen sie auf keinen Fall an andere Banken aus. Das ist auch heute wieder so. Sie haben nämlich einfach Angst davor, dass das eine pure Geldverbrennung wird. Dass die Liquidität, die Investoren noch haben, nicht in Wertpapiere des genannten Zuschnitts ABS oder CDS investiert werden. War klar. Dieser Markt bricht ja gerade zusammen. Und aus demselben Grund war klar, den leiht man doch nicht Banken, die deswegen in Zahlungsnot kommen. Denn die können daraus nie ein Geschäft machen, sodass man den Kredit nicht wieder sieht. Das war die Zeit, wo dieselbe Finanzbranche, die einerseits am Krückstock geht, weil die Entwertung eine Schneise in die Portfolio schlägt, umgekehrt händeringend danach gesucht hat, die Liquidität, die sie hat, irgendwo sicher unterzubringen. Dafür war das Angebot des Staates eine Bombensache. Erinnert euch, vor 3 Jahren, alle sind wie die Blöden in Staatsanleihen gegangen. Hier im Saal vielleicht auch etliche zu Hause an ihrem Computer und haben ein bisschen geklickt, um das Sparbuch sicher zu machen. Warum auch nicht? Alle sind in Staatsanleihen gegangen. Die großen Banken haben sich vollgesogen mit den Papieren aus Griechenland, Italien, Spanien, Deutschland und so weiter, Norwegen. Schweiz. Das hat also geklappt, dieser Zirkel, von dem ich spreche. Ein Staat will die Entwertung, die der ganzen Finanzbranche droht, stoppen. Er nimmt den schlechten Kredit, die wertlos werdenden Papiere dieser Branche auf sich, verstaut sie in Bad Banks, gibt umgekehrt Geld als Kredit in diese Institute hinein. Aber nicht einfach durch seine Druckerpresse, sondern er leiht es sich bei den Instituten, die für ihre Liquidität, die sie noch haben, einen sicheren Hafen haben wollen. Und der ist zu dieser Zeit die Staatsanleihe. Und das klappt 3 ganze Jahre lang. So lange läuft nämlich jetzt schon dieses große Rad, dass sich die Investoren vollsaugen mit Staatsanleihen. Nach 3 Krisenjahren gibt es jetzt einen Blick der ganzen Finanzwelt auf die Staaten und das, was die Finanzinvestoren selber angerichtet haben, die sich mit diesen Staatsanleihen in unglaublichem Ausmaß vollgesogen haben. Sie blicken auf diese Staaten, ihre Haushalte, ihre Schulden und stellen fest, da ist ja nicht bloß die Masse der Schulden bei vielen Staaten sprunghaft gestiegen. Bei Deutschland von 60% auf 80%. Bei anderen Staaten größere Sprünge. Da ist nicht nur die Masse der Schulden sprunghaft gestiegen, sondern die unproduktive Verwendung der Schulden wird offenbar. Die Schulden, vom Standpunkt der Investoren, die Kredite, die sie an den Staat geben, die sind gar nicht für Wachstumsimpulse und neues Geschäft verausgabt worden, sondern bloß für Stützung. Kredit wird bloß deswegen vom Staat genommen, vom Finanzkapital gekauft und vermarktet, um ruinierten Kredit zu ersetzen. Daran kann man jetzt etwas entdecken, wie nämlich diese sogenannte Staatsschuldenkrise und die Finanzkrise zusammenhängen. Das ist gar nicht so, dass einem da ein neues Stück Krise begegnet, Staatskrise, die mit dem alten Geschehen nichts zu tun hätte. Das, was man da jetzt entdeckt, ist, die Finanzkrise ist seit 2007/2008 überhaupt nicht bereinigt, sondern die ist jetzt verstaatlicht. Die Staatsschulden, auf die jetzt alle so scharf schauen, die repräsentieren den vielen schlechten Kredit, die vielen ruinierten Wertpapiere, die der Staat dem Finanzkapital abgenommen hat, um es zu stabilisieren, vor dem Bankrott zu retten. Das sieht jetzt, dieses Ergebnis, das sieht jetzt vom Standpunkt der Investoren so aus, dass die sagen, so viel Reichtum können Staaten aus ihren Völkern und Wirtschaften nie herausquetschen, dass die diese Unmengen von Ansprüchen befriedigen können, die ich mit dem Einkauf dieser Titel erworben habe. Das ist das Misstrauen, das allen Staaten, in Abstufungen zwar, aber allen Staaten entgegenschlägt. Damit gehen die Staaten um. Sie versuchen, drohenden Bankrott abzuwenden. Untereinander, zumindest ist das im Euroraum so, mit Stützungen den Bankrott von anderen zu verhindern oder in geordnete Bahnen zu lenken. Und das wäre das zweite Kapitel, über das zu reden wäre.